Taktlos, Ausgabe 162, und wir unterhalten uns mit unseren Gästen Robert Göstl, Markus Spielmann und Friedhilde Drühn heute über die Rolle des Chorsingens in unserer Gesellschaft. Welche Wirkung haben Chöre denn jetzt über das reine Musizieren hinaus, zum Beispiel als soziale Modelle oder gar als kulturelle Zentren, frage ich in die Runde.
Höchst unterschiedliche Rollen. Und das, was ich vorher beschreiben wollte, sollte nicht heißen, dass all diese negativen Auswirkungen, die es in einzelnen Sparten gibt, bedeuten, dass einzelne Sparten per se negativ sind, sondern genau das ist eigentlich der Punkt. Es gibt Gospelchöre, die leben dafür, dass sie in Gottesdiensten diese aus dem amerikanischen Raum kommende Musik in den Gottesdienst, in die Liturgie einbringen. Wir haben die Kirchenchöre immer noch, die sich in den Dienst eines Gottesdienstes stellen. Wir haben auf der anderen Seite viele Kinderchöre, die in der freien Landschaft und dann weiter als Jugendchöre sich mit einem ganz, ganz hohen Qualitätsanspruch auch bewegen. Dann gibt's in Schulen Chöre, bei denen das gemeinschaftliche Singen weit höher als jeder Leistungsanspruch gesetzt wird. Das heißt also, diese Selbst Zielsetzung einer Chorarbeit, das ist eigentlich mit das Entscheidende dafür, um dann, so wie es vorher auch schon benannt wurde, gezielt auswählen zu können und entsprechend arbeiten zu können. Die positiven Wirkungen, wenn man einer Gemeinschaft ein Ziel über die Musik herausgibt, können immens sein, das ist ganz klar. Aber sie können auch ins Gegenteil umschlagen.
Ich glaube, dass sich das Konzertverhalten etwas sich ändert oder auch teilweise sich ändern muss. Nur ein Konzert in dem Sinne, also das sind jetzt die Profichöre, die stellen sich hin und dann singen sie, okay. Aber in dem Konzertverhalten, was ich jetzt ansprechen möchte, jetzt auch in Bezug auf Singbach, da ist es mir wichtig, dass ich die Eltern mit einbeziehe während des Konzertes. Und ich merke auch, dass die Eltern das wollen. Ich beziehe sie auch durch Elternarbeit oder durch Elternabende ein. Und es muss ein, und das meine ich mit Änderung des Konzertverhaltens, es kann nicht mehr so sein, also in vielen Punkten jedenfalls, dass der Chor dort steht und er gibt sein Bestes und dann ist das Publikum und es klatscht und ist alles wunderbar. Ich stelle mir vor, dass es ein Miteinander gibt und dann singt wieder der Chor. Wie alle singen, dieses Gemeinschaftsdenken, das möchte ich gerne gestärkt wissen. Und es gelingt mir manchmal, aber ich merke, dass sich da viel verändert.
Also ich möchte wirklich in die gleiche Kerbe schlagen. Also aus meiner Sicht ist feststellbar, dass der Begriff vom Chor sich völlig geändert hat. Also was der Kollege Göstl angesprochen hat, ist ganz eindeutig dieses klassische Bild vom Chor, das wir alle noch so im Kopf haben und das also auch eine ganz bestimmte Sparte abdeckt, also genau die er angesprochen hat. Umgekehrt ist aber so, dass also Chor offensichtlich gerade in dieser neuen Singbegeisterung auch eine neue Definition erfährt. Also was man so klassisch nicht mehr als Chor bezeichnen würde, fühlt sich aber als Chor. Wir haben jede Menge junger Ensembles, Kleingruppen, die miteinander singen, die sich aber jeder Institution verweigern. Das ist gerade eines der großen Themen der Institution Chorverband. Aber das existiert trotzdem. Die würden sich als Chor fast beleidigt fühlen, wenn man sie so benennt. Im klassischen Verständnis machen sie aber genau das. Sie singen mehrstimmige Vokalmusik.
Ja, und sie singen eben gemeinsam und sie haben eines, was vorher auch schon angeklungen ist, gemeinsam. Sie wollen sich miteinander ausdrücken. Wobei neben diesem Wunsch, sich auszudrücken und das eben in verschiedenster Zielrichtung, in verschiedenster Art und Weise, denke ich auch ganz, ganz wichtig ist, dass eine Tendenz stark zu beobachten ist. Da sind die Vokalensembles, die Sie ansprechen, Herr Spielmann, genau das richtige Beispiel. Der Begriff Leistung ist nicht mehr verpönt. Denn wenn wir die Geschichte dieses Singens bei uns in Wellenbewegungen beschreiben, dann heißt es zum einen dieses Nullsingen, das wir vor Jahrzehnten erlebt haben. Zum anderen aber jetzt habe ich den Eindruck, doch wieder eine Rückbesinnung darauf, dass nicht jeder Mensch, der den Mund aufmacht und einen Ton von sich gibt und in einer Gruppe steht, unbedingt etwas Wertvolles fürs Abendland tut.
Kann ich 100% bestätigen.
Und diese Leistungsorientierung, das ist auch was wir in den Chorverbänden spüren, ist das, was als Dienstleistung bei uns nachgefragt wird. Das, was von uns gewünscht wird, ist zu helfen, ein wirklich hohes musikalisches Niveau zu erreichen, aber nicht um eine Selbstwirkung willen, sondern weil die Leute merken, dass ein sehr gutes musikalisches Ausdrücken, was mit Leistung zu tun hat.
Also ist das Singen, ganz kurz vielleicht die Schlussfrage, ist das Singen im Grunde die Rettung für unser im musikpädagogischen Raum verkommenes Deutschland?
Das Singen ist einer der Ansätze, das musikpädagogisch nicht völlig verkommene Deutschland vielleicht auf einen guten Weg zu bringen. Aber wenn man es verkürzt darstellt, stimmt die These so mit Sicherheit nicht. Es ist wesentlich mehr nötig als die ganzen Bewegungen, von denen heute die Rede war.
Es ist wahrscheinlich mehr nötig, nur ist es natürlich genau dieses Element, diese Saat, die irgendwann einmal gesät werden muss, damit auch etwas passieren kann. Und was ich schon feststelle, das ist eben, dass gerade über das Singen, das jeder machen kann, ohne dass er ein Instrument lernt, ohne dass er große Investitionen tätigen muss, er kann es überall und jederzeit machen, er hat seine Stimme dabei. Genau dieses Faktum macht es aus, dass es eben ein Beginn sein kann, aus dem heraus mehr erwächst. Und dieses Bewusstsein brauchen wir. Genau dieses Bewusstsein und diese Stärkung des Vokalen, das dann auch zu weiterem führen kann. Gerade diese privaten Initiativen, die Sie angesprochen haben, bestätigen ja genau das. Hier werden Defizite genau ausgeglichen, die der Staat offenbar verbricht. Und auf der anderen Seite aber setzt man genau an dem Punkt an, wo man am meisten Menschen erwischt, die dann wieder beginnen zu brennen, da wovon wir am Beginn gesprochen haben.
Es gibt so viele Chöre, die gerade aus dem Boden kommen, Chor der Nichtsänger oder Ich kann nicht singen Chor. Und darum geht es, glaube ich, auch, dass diese Menschen einfach das Bedürfnis haben. Sie kennen das noch von früher, da war doch was und sie fangen wieder an. Und ich glaube auch, dass der Gruppengedanke, also der Gemeinschaftsgedanke, einfach eine ganz wesentliche Rolle spielt in dieser individualistischen Gesellschaft, dass es immer wieder auch darum geht, gemeinsam etwas zu machen. Und ich bin da einfach positiv gestimmt, dass das auf einem ganz guten Wege ist.
Ganz kurz die Frage noch, welche Rolle spielen in der Chorarbeit die Kirchen- und Chorverbände?
Eine tragende, sagt der Vorsitzende der Deutschen Chorarbeit.
Oder eine tragische vielleicht.
Das überlasse ich jetzt dem Moderator, das zu Ende zu führen.
Um Gottes Willen, wir wollen ja das Konstruktive kennenlernen.
Nee, also mit Sicherheit eine tragende, wenn die Verbände bereit sind, sich so zu entwickeln, wie die Chorszene sich entwickelt. Und da ist Bewegung auf allen Seiten nötig.
Wie wichtig sind solche Verbände beispielsweise für die Verleger, aber auch für Komponistinnen und für die Kreativen in dem Bereich?
Also ich denke, Verbände, Institutionen sind wichtig. Die Frage ist, wie sie gestaltet sind, damit sie auch ihre Rolle wirklich wahrnehmen. Und also da sehe ich gerade in den letzten Jahren eine sehr, sehr große Änderung, wo man sich wieder besinnt darauf, was sind die eigentlichen Punkte, um die man sich kümmert. Es geht nicht um Grabenkämpfe, es geht nicht darum, bestimmte Ideologien hochzuhalten, sondern es geht darum, was zu bewegen. Und da ist es Gott sei Dank wieder so weit, dass man sich darauf besinnt.
Wenn Verbände offen sind, wir sprachen von Offenheit, offen sind, sich auch zu vernetzen. Und dann, finde ich, ist ein ganz großer Weg geschafft. Darum geht es, glaube ich, um die Vernetzung von von den Verbänden auch.
Bekommen Sie da Unterstützung, vielleicht auch materielle Unterstützung im Sinn von Aufführungen, die Ihnen ermöglicht werden? Bekommt ein Verlag Unterstützung durch Beratung?
Also ich denke, es geht um Zusammenarbeit. Es geht weniger um Unterstützung oder um eine finanzielle Ebene. Es geht darum, dass man miteinander spricht, dass man kooperiert und gegenseitig seine Bedürfnisse erkennt und mit seinen Fähigkeiten dazu beiträgt, um die gemeinsame Sache zu entwickeln. Das ist der entscheidende Punkt. Und da gehören Verbände, Verlage genauso wie die kreativen Komponisten, Chorleiter, Sänger dazu.
Und sicher auch die Multiplikatoren, die Rundfunkanstalten, die Sender, die solche Themen aufgreifen. Ich lobe uns jetzt einfach mal selbst.
Ganz schön am Ende unserer Sendestunde.
Ja.
Ich darf mich bei unseren Gästen bedanken. Die Gesangspädagogin und Komponistin Friedhilde Trün, den Verleger Markus Spielmann hatten wir heute da und den Chorspezialisten Robert Göstl, Professor an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.
Dank geht uns auch an unser Team in der Sendetechnik Markus Huber und Roland Böhm, Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Und nachhören können Sie die Sendung wie immer unter nmz.de/taktlos.
Und da finden Sie auch Informationen zu unserem nächsten Thema. Wir kümmern uns dann um Zustand, Bedeutung und Wirkung von Filmmusik. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert
und Theo Geißler, natürlich nicht ohne Musik. Und wir hören jetzt nochmal die jungen Chöre München unter Bernhard Reimann. Und zum Ausklang
mit einer Weise aus Neufundland, Eise bei. Schönen Abend.
Schönen Abend.